Werbung.
This is Bayard Winthrop, founder of American Giant. I started this company because I was fed up with cheap clothes that didn't last and companies that shipped manufacturing overseas. We believed we could still make incredible clothing right here in the U.S. with American cotton and American workers earning real wages. That's what we stand for. Making clothes that actually last. Get 20% off your first order when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
Werbung Ende.
Kapital, der Wirtschaftspodcast.
Seien Sie herzlich willkommen in einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Es braut sich etwas zusammen und das hat mit einem Thema zu tun, das wir hier in diesem Podcast ja schon häufiger aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet haben. Ich rede von der künstlichen Intelligenz, kurz KI. Also von Software, die nicht nur stur Befehle ausführt, sondern scheinbar menschlich auf Anfragen reagiert. Mithilfe der sogenannten großen Sprachmodelle, der LLMs von OpenAI, Google und anderen beantworten Maschinen Fragen so, als säße auf der anderen Seite eine echte Person. Und rudimentäre Software können diese Programme auch noch schreiben. Das hat die Welt ganz schön aufgerüttelt. Der Start von ChatGPT, also dieses Chatbots von OpenAI, wurde in manchen Kreisen so gefeiert wie die Ankunft des Messias. Allerdings gibt es ein grundlegendes Problem bei dieser ganzen Sache, das vor allem für gewinnorientierte Unternehmen ans Eingemachte geht. Einerseits werden Hunderte von Milliarden in den USA und anderswo in den Aufbau von Rechenzentren und den Kauf von Halbleitern gesteckt, weil KI eben massive Rechenpower braucht. Es gibt namhafte Ökonomen, die sogar vorrechnen, dass die US-Wirtschaft ohne diese Investitionen in diesem Jahr bestenfalls stagnieren würde. Andererseits, und hier wird es tricky, hat bisher niemand mit dem Einsatz von KI Geld verdient. Es nutzten zwar Hunderte von Millionen Menschen auf der Welt die Dienste von ChatGPT oder Gemini, aber zahlen tut fast niemand dafür. Sam Altman, der Chef von OpenAI, hat darüber sogar öffentlich schon Witze gemacht. Die Grundannahme ist irgendwie immer, das kommt schon. Aber kommt es wirklich? Und was, wenn nicht? Darüber möchte ich heute mit einem Kollegen sprechen, der die aktuelle Titelgeschichte für Kapital zu diesem Thema geschrieben hat. Jan Vollmer. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Hi.
Jan, ich habe das ja jetzt gerade schon so ein bisschen versucht, sozusagen die Gemengelage zu schildern. Und worüber man in solchen Momenten immer spricht in der Wirtschaft, ist eine Blase. Auch du hast in deinem Artikel geschrieben, dass wir es mit einer Blase zu tun haben, dass das eigentlich schon feststeht, dass nur noch so ein bisschen die Frage ist, wann sie platzt. Wie kommst du zu dieser Einschätzung?
Also ich glaube nicht, dass ich geschrieben habe, dass es eine Blase ist, ganz genau. Vielleicht eher, dass es eine Wette ist.
Okay.
Und also einer der Menschen, die ich dafür interviewt hatte, hatte zu mir gesagt, dass es, ich glaube, er hat es so formuliert, dass er meinte, it's notoriously difficult to short a bubble, dass es sehr schwer zu sagen wäre, wann genau eine Blase platzt. Und bis jetzt ist ja auch noch nicht ganz klar, also Blase würde ja auch bedeuten, dass da wirklich nur Luft drin ist im übertragenen Sinne. Und ich glaube, mir gefällt der Begriff Wette einfach besser. Und ich habe das Gefühl, diese, also es ist eine enorme Wette, die da passiert. Es geht um, ich glaube, allein in diesem Jahr, die letzten Zahlen, die ich gesehen hatte, waren irgendwie nördlich der 400 Milliarden Investitionen in den USA. Und demgegenüber steht ja das Problem, dass noch nicht ganz klar ist, wie damit eigentlich Gewinn erwirtschaftet werden soll. Mhm. Und deswegen halte ich es eher für eine sehr riskante Wette oder zumindest für eine sehr große Wette.
Aber das, was du da beschreibst, ist ja sozusagen eine Wette, die zumindest im Moment auf sehr, sehr tönernden Füßen steht. Also wenn ich sagen würde, ich wette, dass ich irgendwann mit einer Technologie Gewinn erzielen werde. Im Moment tue ich das nicht. Im Gegenteil, im Moment gehen da Hunderte von Milliarden rein, die einfach ausgegeben werden für Chips, Rechenzentren und so weiter. Aber Geld verdiene ich damit nicht, weil, glaube ich, nur 5% der Menschen überhaupt zum Beispiel für die Nutzung von ChatGPT zahlen, wenn ich das aus der Geschichte richtig in Erinnerung habe. Das ist ja schon sozusagen was. Und das geht ja auch so ein bisschen aus deinem Beitrag hervor, wo man denkt, wow, wie soll das gut gehen?
Ja, also zumindest, mir ist bei der Recherche und jetzt auch in den Wochen nach der Recherche noch nicht klar geworden, wie das aufgehen sollte. Mhm. Also so, ich meine, ich habe da wirklich mit vielen Leuten zugesprochen und viele Interviews zugeführt und auch danach noch bin ich an dem Thema dran geblieben und mir hat sich auch noch nicht erschlossen, wie das aufgehen könnte. Und also wie dieses Geld jemals wieder reinkommen könnte.
Was ja auch daran liegt, dass diese großen Sprachmodelle, mit denen wir alle ja jetzt rumspielen, mittlerweile halt einfach frei verfügbar sind oder wie man so schön sagt, eine Commodity geworden sind, also irgendwie so ein Rohstoff, auf den wir alle Zugriff haben, aber wir eben auch nicht dafür bezahlen, richtig?
Ja, ich meine, ich fand es immer interessant, dass natürlich habe ich bei der Recherche auch ChatGPT viele Fragen gefragt, nach Links gefragt oder gefragt, wo man welche Info nochmal findet. Und ich finde es interessant festzustellen, dass ich selbst ChatGPT auch viel nutze, mit Sicherheit jeden Tag. Und gleichzeitig, ich könnte genauso gut zu Google ausweichen. Mhm. Also es würde für mich fast keinen Unterschied machen. Und wenn Google nicht gehen würde, würde ich irgendwo anders hin ausweichen.
Also, zum Beispiel zu einem chinesischen Modell, die es ja auch gibt. Ja.
Zum Beispiel dahin oder zu Mistral. Und das wären dann Modelle, die auch in der Entwicklung wesentlich weniger Geld gekostet hätten. Und das heißt, also auch ich wäre sofort weg, wenn ich dafür Geld zahlen müsste. Mhm. Und irgendwo hin, wo es kostenlos wäre.
Dann lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen dazu kommen, was da ökonomisch passiert. Ich hatte das ja, das habe ich mir auch geklaut aus deiner Geschichte. Es gibt ja Ökonomen, die tatsächlich sagen, wenn wir diese ganzen Investitionen in die Rechenzentren, in die Halbleiter in den USA nicht hätten, dann hätten wir im Grunde genommen in diesem Jahr dort ein Wachstum so um die 0,1%. Das hast du, glaube ich, auch zitiert in deiner Geschichte. Und auf dieser Fläche findet aber ein doch noch ganz beachtliches Wachstum statt. Und das hat im Grunde genommen mit so einer Art Kreislauf zu tun oder so einem internen Geflecht zwischen großen US-Unternehmen. Kannst du mal beschreiben, was da genau passiert?
Werbung.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. The iconic Classic Full Zip Hoodie is the jacket that started it all for American Giant. Custom heavyweight fleece and side panels for mobility make it the best hoodie ever. And a double-lined hood and reinforced elbow patches means this hoodie will last. Born from a commitment to support the communities that create its products, every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing, like the premium Slub Crew tee, no BS high-rise pant, and slim roughneck pant that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code STAPLE20 at checkout. That's American-Giant.com, code STAPLE20.
Also aktuell ist es ja so, dass dieser Rechenzentrumsboom, anders angefangen, dass ein prägnantes Beispiel sind Nvidia und OpenAI. Und da hatte ja zum Beispiel Nvidia, 100 Milliarden in OpenAI investiert, damit OpenAI dann wiederum Nvidia Chips kaufen kann. Und da hat man schon das Gefühl, dass Geld fließt gewissermaßen im Kreis. Mhm. Weil letztendlich würde ja Nvidia in den eigenen Kunden investieren, damit der eigene Kunde Nvidia-Chips kauft.
Dazu muss man vielleicht nochmal ganz kurz sagen, also Nvidia ist ja einer der größten Chip-Hersteller der Welt mittlerweile, was sozusagen den Umsatz angeht, die diese Hochleistungs-Chips für diese Rechenzentren bauen. Das heißt, die liefern einerseits das Material für die Infrastruktur, sind aber andererseits davon abhängig, dass diese Infrastruktur irgendwann Geld abwerfen wird. Richtig?
Ja, also und das ist auch nur einer von vielen Deals. Also es gibt, das Problem mit der Recherche war auch, dass man teilweise fast schon die Übersicht verliert, wer da jetzt wem wie viele Milliarden und teilweise auch hunderte Milliarden Dollar zuschanzt und dann teilweise auch in immer wilderen Konstruktionen, ich glaube zwischen OpenAI und AMD, ich hoffe, ich bin da jetzt nichts durcheinander, gab es einen Deal, dass OpenAI AMD Chips kauft und gleichzeitig dafür auch eine Aktienoption bekommt. Weil man davon ausgehen kann, das war damit einkalkuliert, dass der AMD-Aktienpreis nach oben geht, sobald die was mit OpenAI zu tun haben. Und das sind dann schon wirklich sehr wilde Finanzkonstrukte.
Dem Ganzen liegt ja auch so ein bisschen so die Annahme zugrunde, wenn wir immer mehr Rechenpower aufbauen, dann werden diese Systeme auch immer besser werden. Und das wird letzten Endes dann irgendwie allen nutzen. Stimmt das denn überhaupt? Also geht diese Rechnung so auf aus deiner Sicht oder nach dem, was du recherchiert hast?
Es gibt zumindest massive Zweifel daran. Also ich hatte mit einer Forscherin bei Hugging Face gesprochen. Die ist Hugging Face ist eine Plattform, bei der man viele KI-Modelle runterladen kann, wo auch die großen Tech-Unternehmen ihre KI-Modelle hochladen. Bei Hugging Face gibt es, ich glaube, mittlerweile über 1 Million KI-Modelle zum Runterladen, was auch nochmal auf den Punkt einzahlt, über den wir vorhin gesprochen hatten, dass die Konkurrenz unter den Modellen auch sehr hoch ist. Die und andere Forscher haben mir gesagt, dass es zumindest nicht so exponentiell ist, wie es immer dargestellt wird. Also es ist nicht so, dass man für die doppelte Menge an Geld, die doppelte Menge an Strom oder die doppelte Menge an Chips meinetwegen, die dafür aufgebraucht wird oder investiert wird, man ein doppelt so gutes KI-Modell rauskriegt. Das heißt also, wie viel besser diese Modelle werden, scheint gewissermaßen schon zu stagnieren. Also wir sehen es ja auch, dass zum Beispiel von ChatGPT 4.5 zu der aktuellen Version, der Sprung war nicht so wahnsinnig groß. Also es ist nicht so, dass wenn ein neues Modell, also am Anfang oder vor ein, zwei Jahren war es noch so, dass neue Modelle große Sprünge waren. Jetzt fallen die Sprünge von Modell zu Modell fast gar nicht mehr auf.
Mhm. Das heißt, was man sieht ist, also jeder kennt das ja, wenn er mit diesen Sprachmodellen rumspielt, Anfragen stellt, dass da schon hin und wieder auch einfach Reaktionen kommen, wo man sagt, das stimmt halt einfach nicht. Also gut formuliert ist es ja meistens, aber wo man sagt, nee, das kann nicht stimmen oder du beziehst dich auf ein Ereignis, das schon längst vorbei ist oder so. Und das kriegen die ja bis jetzt nicht so richtig ausgemerzt, ne? Also da ist keine wirklich deutliche Besserung erkennbar in den Modellen.
Also ich finde es tatsächlich interessant, wenn man sich selbst beobachtet, wie man mit diesen Modellen arbeitet. Also ich fand es tatsächlich auch in der Recherche, weil ich hatte tatsächlich immer dieses Paradox, dass ich mich gefragt habe, okay, ich schreibe jetzt darüber, dass das Ganze vielleicht eine riesengroße Wette sein könnte, die nicht aufgeht, und gleichzeitig nutze ich es dabei irgendwie stark. Und das fand ich seltsam, das fand ich dabei auch immer wieder irgendwie ein interessantes Paradox. Und ich habe auch immer wieder versucht, komplexere Aufgaben an ChatGPT auszulagern, aber es hat eigentlich fast nie funktioniert. Also für einfache Aufgaben funktioniert es jetzt sehr gut. Sobald es ein bisschen komplexer wird und man vielleicht auch verlässlichere Ergebnisse bräuchte, funktioniert es zum Beispiel nicht mehr. Also Zusammenfassungen zum Beispiel scheinen ja gut zu funktionieren, aber selbst da muss man nochmal irgendwie sehr konkret durchlesen und gucken, ob ChatGPT da nicht irgendwas reingeschrieben hat, was vorher da nicht drin stand in dem Text.
Wahrscheinlich ist ja auch eine wichtige Frage, auf was für eine Datengrundlage so eine Software dann zurückgreift. Also wir hatten vor 2 Wochen in diesem Podcast den CTO von SAP zu Gast. Der SAP hat sich ja als großes Softwareunternehmen also dezidiert dagegen entschieden, ein eigenes Sprachmodell aufzusetzen, weil sie eben sagen, das ist, wie wir schon gesagt haben, eine Commodity, ein Rohstoff, das wird auf dem Markt verfügbar sein. Wir bauen die Anwendungen dafür und wir haben dann halt die ganz wirklich qualitativ hochwertigen Daten, mit denen wir dieses Modell füttern. Und dann wird es erst eine Funktion entwickeln, die den Leuten auch was bringt. Ist das vielleicht so der Weg, den das gehen könnte? Also dass sozusagen die Anwendungen das Entscheidende sein werden?
Ja, SAP ist da auch nicht allein. Ich hatte im Zuge der Recherche auch mit Arthur Mensch von Mistral gesprochen. Und die haben auch eher den Ansatz, dass die in der Anwendung das Geld verdienen wollen, dass die in die Unternehmen reingehen wollen und quasi als so eine Art KI-Berater fast, so hatte ich Arthur Mensch verstanden, da Geld verdienen wollen und dabei wesentlich näher an Unternehmen dran sein wollen, als einfach nur, wie OpenAI das macht, ein riesen Sprachmodell zu veröffentlichen und dann zu hoffen, dass Leute das schon abonnieren werden. Also Arthur Mensch hatte damals gesagt, ich glaube, das Zitat war, Chatbots allein lösen keine Probleme. Und das fand ich prägnant und ich glaube, er hat auch recht damit. Also es gibt auch immer wieder Studien, zum Beispiel es gab eine Harvard-Studie, die festgestellt hatte, dass ein Großteil der Unternehmen, die KI einsetzen im Unternehmen, bisher noch kaum positive Effekte davon haben.
Das ist, glaube ich, auch für Deutschland schon festgestellt worden. Nicht? Ich jetzt auch für deutsche Unternehmen gesehen. Ja. Mhm. Lass uns doch mal nochmal zurückkommen zu den Schöpfern dieser Sprachmodelle. Also zu den, im Wesentlichen sind es ja große US-Unternehmen, die das auf den Markt werfen und die, wie wir auch schon gesagt haben, dafür hunderte Milliarden von Dollar ausgeben. Jetzt gibt es ja diese These, wo man sagt, okay, die stellen das hin, diese Rechenzentren, stecken diese Chips da rein. mag sein, dass das jetzt alles sehr viel Geld kostet, aber das ist ja auch eine Infrastruktur, von der wir dann zehren können und die wir nutzen können und die unseren Industrien auch helfen wird. Ich habe jetzt allerdings gelesen, das wird gar nicht so ewig da stehen können, weil diese Chips tatsächlich auch Verschleiß haben. Ist das tatsächlich so?
Werbung.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last year after year. Snag the hoodie that brings comfort for life. Save 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20 at checkout.
Werbung Ende.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich mit der Wette meinte, dass also die große Wette im Prinzip ist ja, dass man da jetzt wahnsinnig viel Geld reinpumpt und dass dann da am Ende wahnsinnig viel Geld auch rauskommt, wahnsinnig viel Profitabilität. Und wo dieses Geld jetzt konkret hingeht, das ist ja eigentlich, damit werden Datenzentren gebaut. Und wenn man mal ein paar Zahlen nennen wollte, ich glaube Morgan Stanley hatte festgestellt, dass bis 2028 $3 Billionen ungefähr für den Ausbau gebraucht werden könnten oder grob verplant sind. Und ungefähr die Hälfte davon, ich glaube es waren $1.5 Billionen, haben die Tech-Unternehmen selbst nicht. Also die müssen geliehen werden letztendlich. Und die sind auch dabei, sich das zu leihen. Also der Anleihenmarkt ist da in den letzten Wochen stark angewachsen. Und jetzt ist die Situation so, dass dieses Geld, dass diese Investitionen aus dem eigenen Cashflow der großen Tech-Unternehmen, aber auch geliehenes Geld genutzt wird, um zu großen Teilen Chips zu kaufen und diese Datenzentren zu bauen. Und dann hat man letztendlich fast schon, also ein Asset, das dann da steht, wenn es fertig ist und was dann Geld generieren soll. Und wie genau diese Wette dann aufgeht, hängt sehr davon ab, ob das jeweilige Datenzentrum dann in der Lage ist, mehr Geld zu generieren, als es gekostet hat und auch als die Betriebskosten sind. Und ob diese Wette aufgeht, bevor das ganze Ding abgeschrieben werden muss, das ist noch unklar. Das ist auch meine große Zweifel an der Angelegenheit. Also es gibt zum Beispiel ein prominentes Projekt, Meta baut in Louisiana ein
Daten. Also der Facebook-Konzern.
Genau, Meta, der Facebook-Konzern, Mark Zuckerberg, der sehr in diese Wette eingestiegen ist. Die bauen in Louisiana ein Data Center namens Hyperion, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ging damals durch die Presse als eines der größten Datenzentren ever. Es soll so groß werden wie Manhattan ungefähr. Und ich glaube, es sind 9 Gebäude. Und da, wenn ich mich recht erinnere, soll es 2029 fertig werden. Das ganze Ding soll irgendwas zwischen 27 und $30 Milliarden kosten. Und da tauchen da Fragen auf. Also erstmal ist es so, dass Meta selbst nur 20% dieses Budgets überhaupt selbst hat und dafür aufwendet und sich 80% dieses Geldes leiht. Und dann die nächste Frage, die auftaucht, ist, wie überhaupt Meta damit Geld verdienen will. Und Meta müsste dieses Geld sehr schnell wieder reinholen. Denn bei Chips ist es so, dass sie veralten dann doch eher schnell. Also die Rede ist da von vielleicht 2, 3, 4 Jahren, das ist noch optimistisch gerechnet, bevor leistungsstärkere Chips auf den Markt kommen oder Chips, die vielleicht wesentlich weniger Strom verbrauchen. Was letztendlich Meta und in die Position bringt, mit diesem Data Center sehr schnell das Geld wieder reinzuholen, um das zu refinanzieren, bevor dieser Asset sozusagen abgeschrieben werden muss.
Also nur um das nochmal festzuhalten, diese ja sehr teuren Chips, die da im Moment gebaut werden, die haben sozusagen so eine Halbwertszeit von 5 Jahren, dann sind die im Grunde genommen technisch schon obsolet, vielleicht manche noch etwas länger und dann stehen da im Grunde erstmal so Industrieruinen, es sei denn, es wird inzwischen schon wieder nachgerüstet, also neues Geld reingeschossen, dann stehen da im Grunde Resopalwände, richtig?
Also es ist ja. Also es ist irgendwie, man muss sagen, dass dieses ganze Feld wirklich sehr komplex ist. Also es ist wirklich, also man bewegt sich ja so an der Grenze zwischen wie so technisch sehr schwierigen Fragen und dann wiederum auch mittlerweile irgendwie sehr schwierigen finanziellen Fragen. Also diese Finanzkonstrukte werden tatsächlich auch immer komplexer. Und zumindest die Experten, mit denen ich gesprochen hatte, hatten gesagt, dass die Chips, ich meine, vielleicht halten die auch noch. Also erstmal ist es so, dass beim Training von großen Sprachmodellen schon auch ein Verschleiß auftritt. Also dass diese Chips dabei auch kaputt gehen können. Und dann ist es eben so, dass selbst wenn man sie noch benutzen könnte, weil sie noch weiterhin funktionieren, für vielleicht ein bisschen einfachere Aufgaben, vielleicht nicht unbedingt für das Errechnen neuer großer Sprachmodelle, ist es so, dass sie vielleicht nicht mehr konkurrenzfähig sind. Dass es dann Chips geben könnte, die dieselbe Aufgabe mit wesentlich weniger Stromverbrauch leisten können. Und das wiederum stellt dann dieses ganze Geschäftsmodell von diesem riesen Datacenter in Frage, für das Meta dann einen hohen Milliardenbetrag Schulden aufgenommen hat.
Also wir fassen das nochmal so ein bisschen zusammen. Wir haben eine Technologie, in die gerade hunderte von Milliarden investiert werden, von der noch niemand genau weiß, ob die beteiligten Unternehmen damit jemals Geld verdienen werden. Plus die Infrastruktur, die da aufgebaut wird, veraltet auch noch sehr schnell und muss dann im Zweifel nachgerüstet werden. Okay.
Ja. Darf ich noch kurz einhaken? Ja. Und also ich glaube, in meinen Augen ist diese Wette auch eine Frage von Timing. Also die Frage ist so ein bisschen, es ist fast nicht zu sagen, ob man damit jetzt langfristig Geld verdienen wird oder nicht und wie viel. Aber dadurch, dass halt ein großer Teil dieses Geldes geliehen ist, müsste das Geld ja auch verdient werden, bevor das wieder fällig ist. Also bevor die Gläubiger ihr Geld zurückhaben wollen. Weil wenn das nicht passiert, hätten wir ein Problem, ja.
Jetzt könnte man natürlich als Mitteleuropäer sagen, okay, ist Problem der US-Unternehmen, ob die damit Geld verdienen oder nicht. Und wenn die das Geld da rausschießen wollen, ist es auch ihr Problem. Aber da hängt ja dann wie immer noch deutlich mehr dran, weil ja ein Großteil von uns irgendwie auch damit drinsteckt.
Ja, also ich glaube, das Ganze ging ja los damit, da hat dieses Buzzword, oder eigentlich ist es kein Buzzword, aber da ging es immer um CapEx-Investitionen. Also es war Geld aus den Cashflows der großen Unternehmen, die dann halt zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr in diese Data-Center-Infrastruktur gesteckt haben. Ich würde sagen, man könnte jetzt sagen, es ist nicht nur das Geld, was dabei auf dem Spiel steht. Also einmal ist es, also es ist dieses Geld und gewisserweise ist es damit auch, sind es auch die Aktienkurse dieser Unternehmen. Und da könnte man jetzt sagen, wer Aktien an diesen Unternehmen hält, ist sich des Risikos vielleicht bewusst. Aber dann ist es auch so, dass zum Beispiel ETFs auch zu großen Teilen oder sehr stark in diese Unternehmen investiert sind. Also zum Beispiel der MSCI World hat einen starken Anteil von US-Tech-Aktien und von genau diesen Konzernen, die gerade auch diese Datacenter bauen. Also auch wenn man nur MSCI World hält, müsste man sich fragen, wie sehr man da Schwankungen ausgesetzt ist. Und darüber hinaus ist es eben so, dass sobald es um diese Kreditfinanzierung geht, ist tatsächlich sehr unklar, wer da das Risiko trägt. Also bei diesem Facebook- oder Meta-Beispiel, bei diesem Datenzentrum namens Hyperion, ist es so, dass Meta da zusammen mit einem Unternehmen namens Blue Owl Capital ein Joint Venture gegründet hat und Blue Owl Capital dann einen Anleihenverkauf gemacht hat. Und diese Anleihen wiederum hat PIMCO, der Investor PIMCO, verkauft. PIMCO wiederum ist eine Tochter von der Allianz. Und damit wären wir schon auch in Deutschland dann.
Irgendwie erinnert das alles so ein bisschen an so diese großen Verflechtungen, die wir damals in der Finanzkrise von 2008, 2009 gesehen haben. Also irgendwie so, dass man merkt, okay, wenn man da anfängt reinzupieksen, hängen da unendlich viele andere Institutionen auch noch dran, was dann am Ende ja so eine Art Flächenbrand auslösen könnte.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin kein Finanzexperte, aber mir ist auch aufgefallen, dass allein schon das Vokabular, mit dem man plötzlich zu tun hat, sehr finanzkrisenlastig ist. Also plötzlich hat man mit Credit Default Swaps zu tun und was die jetzt kosten und mit Ausfallrisiken. Und ich glaube, heute hat auch schon die EZB gewarnt, dass da in der ganzen Angelegenheit große Risiken drinstecken könnte. Also gewisse Erinnerungen werden da schon wach. Mhm. Zumal man auch sagen muss, also was auch interessant ist, man könnte auch argumentieren, dass diese ganzen Datenzentren, also wenn es darum geht, dass man Anleihen an Datenzentren hat, dann ist es letztendlich eine Investition in Immobilien, von denen man sich eine gewisse Rendite verspricht. Was ja dann auch sehr an Finanzkrisenthemen erinnert.
Okay, aber dazu noch in Immobilien, in denen ja eigentlich kein Mensch wohnt, sondern in denen Chips stecken, von denen wir gelernt haben, dass sie auch schnell veralten können.
Ja.
Also, und wir hängen eigentlich alle mit drin, also das hast du ja gerade schon sozusagen beschrieben, entweder wir haben Aktien der beteiligten Unternehmen oder wir haben ETFs, die wiederum in Aktien dieser beteiligten Unternehmen investieren. Oder wir haben Versicherungsverträge für Lebensversicherungen, die wiederum in ETFs oder in Aktien der beteiligten Unternehmen investieren und stecken auf diese Art und Weise irgendwie mit drin. In den USA sind es die großen Pensionsfonds, die auf diese Art und Weise beteiligt sind. Also so ganz weit weg von uns ist das nicht, was da passiert.
Zumal ja auch also du hattest vorhin den Ökonomen Jason Furman, glaube ich, erwähnt, der das ausgerechnet hat mit der dass die US-Wirtschaft ohne den Data Center Infrastructure Build-out stagnieren würde, bestenfalls. Also auch davon würden wir mitgenommen. Also wenn irgendwie die US-Märkte jetzt plötzlich massiv runtergehen würden, auch das würde uns ja hier beeinflussen.
Jetzt hast du eingangs gesagt, als ich das Wort Blase erwähnt habe, dass du eigentlich nicht so gerne mit diesem Begriff Blase operierst. Trotzdem hat man das Gefühl, dass da ja irgendwie so was Großes kommt, was irgendwann dann auch zu so einer man entweder einer Korrektur oder zu einem richtigen Crash führen könnte. Ist das was, was uns da wirklich bevorsteht? Oder meinst du, es gibt da auch so ein Szenario einer weichen Landung?
Also ich kenne keins, sagen wir es so. Also ich kann natürlich auch nicht sagen, dass es ist schwer zu sagen, es gibt diesen Crash, der Crash kommt unbedingt. Aber also ich habe bei all diesen Gesprächen noch niemanden getroffen oder mit niemandem gesprochen, der mir glaubhaft erklären konnte, wie all das ausgeht oder gut ausgeht letztendlich. Also auch wenn man bei OpenAI fragt, es ist ja nicht so, dass die einen ganz konkreten Plan hätten, wie die jetzt Geld verdienen wollen. Also OpenAI ist irgendwie auch ein spannendes Beispiel, weil die ja mit ChatGPT so ein bisschen die Spitze dieses ganzen Hypes sind. Also die sind, glaube ich, aktuell mit rund 500 Milliarden Dollar ungefähr bewertet. Haben eine wahnsinnige Verbreitung. Also du hattest vorhin, glaube ich, auch schon erwähnt, dass es 800 Millionen Menschen, ich glaube, wöchentlich nutzen ChatGPT. Und die letzten Zahlen, die ich gesehen hatte, waren allerdings, dass nur 5% davon dafür auch bezahlen. Und also mir ist bis jetzt nicht bekannt, dass OpenAI eine Idee hätte, wie sie damit Geld verdienen wollen. Also es gibt immer wieder die Ideen, dass OpenAI auch irgendeine Art von Hardware entwickeln könnte. Die hatten sich dafür auch oder arbeiten dafür mit einem bekannten Designer zusammen, einem bekannten Produktdesigner, der vorher bei Apple war. Aber auch da ist noch nicht, also es gibt noch kein, soweit ich weiß, kein konkretes Produkt, wo man jetzt sagen würde, okay, das könnte zu OpenAIs Cash-Cow werden und könnte diese Bewertung und all die Schulden, die das Unternehmen aufgenommen hat, irgendwie rechtfertigen.
Auch total interessant, ne? Also die haben ja eine Software geschaffen, von der man unbestritten sagen muss, dass sie eine sehr fortschrittliche Software ist, die irgendwie alle bei allen Bewunderungen hervorruft. Und die sagen jetzt, okay, um wirklich Geld zu verdienen, brauchen wir am Ende dann doch wieder was man anfassen kann und irgendwie in Geschäften verkaufen kann.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher der Experten mir das jetzt, mit wem ich darüber gesprochen hatte. Aber ein Problem der Geschichte ist auch, dass man die Technik, die man baut, schwer verteidigen kann. Also es ist die Modelle, man spricht von Commodities, die sind alle sehr ähnlich und wenn jemand einen Vorsprung hat, dann dauert es teilweise, also diese Vorsprünge, die kosten ja Milliarden an Investitionen, die da reingehen, um halt ein Modell zu errechnen, was vielleicht einen Tick besser ist als die anderen Modelle und gleichzeitig dauert es nur Monate, bis die anderen aufgeholt haben. Also es ist nicht so, dass man irgendwas baut, was dann da steht und da kommt erstmal keiner ran, sondern man pumpt Milliarden da rein, hat einen kleinen Vorsprung und es dauert Wochen, vielleicht Monate, bis die anderen genauso gut sind.
Ist das auch der Grund, weshalb die sich entschieden haben, das für die große Masse mehr oder weniger kostenlos auf den Markt zu geben? Also früher hätte man ja, also in den alten Softwarezeiten hätte man ja gesagt, das kostet halt Geld, wenn du das benutzen willst. Hat Microsoft früher ja ganz selbstverständlich gemacht, macht es bis heute auch mit seinen Programmen. Und da haben die ja einfach gesagt, okay, jeder kann es nutzen.
Ja, die Frage ist so ein bisschen, wie hoch wäre denn die Zahlungsbereitschaft, wenn man dafür es wirklich bezahlen müsste? Also ich glaube, wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich hauptsächlich ChatGPT nutze, ist, weil ich es irgendwie fest installiert auf dem Rechner habe, quasi sozusagen. Ich kriege ja bei Googles KI so letztendlich dieselben Ergebnisse. Und der Schritt von einem zum anderen, es ist ja so marginal, also es wär so wenig Mehraufwand für mich, dass es keinen Sinn machen würde dafür, für mich persönlich Geld zu zahlen. Und irgendwie, selbst wenn Google jetzt Geld für haben wollte, dann wäre es kein Problem, auch wieder ein Modell weiterzuziehen. Das heißt, das wäre, also niemand von denen hat so ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich sagen würde, ja, okay, deswegen zahle ich dafür.
Okay, also selbst du als Autor dieser Geschichte sagst sozusagen, wenn man Geld dafür bezahlen müsste, wäre die Zahlungsbereitschaft wahrscheinlich relativ gering, auch bei dir, obwohl du es ja auch bei der Recherche für diese Geschichte, wie du selbst sagst, auch genutzt hast.
Ja, also auf eine Art und Weise ist es überall, also fast jeder nutzt es ja auf eine irgendeine Art und Weise, aber würde man wirklich dafür Geld zahlen, wenn man sich das selbst kritisch fragt, oder vielleicht wie viel Geld würde man zahlen, das ist ja auch die Frage. Also das müsste ja letztendlich, müssten die Beträge, die OpenAI dafür ja einsammelt, die müssten ja also auf einer Höhe sein, um diese ganzen Investments, die da passieren, irgendwie zu rechtfertigen. Und zumindest das scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Also man merkt auch wieder, dass dann so leichte, so Fußnoten bei auftauchen. Die Finanzchefin von OpenAI hatte irgendwann ins Spiel gebracht, wie es wäre, Geld von der Regierung zu bekommen. Das hatte für Aufsehen gesorgt. Es ist auch noch nicht so lange her, dass Sam Altman öffentlich überlegt hat, ob man vielleicht auch Adult-Content machen könnte, also irgendwie pornografienahe Nutzungsweisen. XAI, also das ist die KI-Plattform von Elon Musk, hat schon angefangen, wie der Charakter heißt, aber gehen schon in diese Richtung.
Grog ist das.
Ja, aber also in Grog gibt es dann ich glaube, hieß sie Annie oder so, aber da gibt es dann so einen Charakter, mit dem man so eine Frau letztendlich, mit der man irgendwie chatten konnte. Und also man merkt, es geht irgendwie in Richtung, also die sind auf der Suche nach Möglichkeiten, das damit Geld zu verdienen, aber sie scheinen diese Möglichkeiten noch nicht gefunden zu haben.
Das klingt alles nicht wirklich beruhigend, wenn die Rufe nach dem Staat kommen. Auch das kennen wir aus früheren Krisen. Oder man sein Heil in Sex und Pornografie sucht. Auch das kennt man schon von früheren Krisen und ist nicht wirklich eine Lösung, die irgendwie Vertrauen bei einem weckt. Auf jeden Fall herzlichen Dank, Jan, dass du da gewesen bist und das heute mal etwas ausführlicher geschildert hast. Wir hatten zu Gast Jan Vollmer, meinen Kollegen von Kapital. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, war mir eine Freude. Vielen Dank auch.
Wenn Sie jetzt beunruhigt sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann könnte ich das gut verstehen. Ich bin auch etwas beunruhigt, was diese Sache angeht. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Es bleibt ja spannend. Und wir werden uns weiter anschauen, wie es weitergeht mit dem Boom der KI und dessen Folgen. Den redaktionellen Schnitt für diese Folge hat Lucille Garnier übernommen. Die Produktion des Podcasts lag in den Händen von Andolin Sonnen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie menschlich und bleiben Sie intelligent. Ich, Nils Kreimeier, würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des Podcasts wieder dabei wären. Alles Gute und tschüss.
Kapital, der Wirtschaftspodcast.